Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Gibt es für Falk Richter noch eine Trennung zwischen Theater und Welt? Wieso hat Bundesbildungsministerin Prien einen Brief von einem Lehrer aus Sachsen bekommen? Und wie inszeniert Jan Bosse die Gefahr von Verschwörungsmythen? Themen dieser Stunde. Für sein Stück über das unheilvolle familiäre Schweigen ist Falk Richter im vergangenen Jahr mit dem Friedrich-Luft-Preis ausgezeichnet worden. Nun hat der 56-Jährige auch sein neues Stück in der Berliner Schaubühne inszeniert.
Hey, Probe schon beendet?
Anna hat die Probe abgebrochen, sie will das Stück nicht spielen.
Was?
Ja, sie sagt, es fühlt sich alles an, als würde sie einen innerlichen Tod sterben.
Ja, genau diesen langsamen inneren Tod will ich sehen. Sie muss doch nichts machen, muss einfach nur sie selbst sein und endlich mal den Text lernen.
Ja, sie sagt, der Text macht sie fertig. Sie findet darin nichts, das ihr Halt gibt beim Spielen.
Ja, es gibt keinen Halt. Alles ist ein langsamer Tod. Genau darum geht's doch in diesem Stück. Haltlos dem Leben ausgeliefert.
Aus Falk Richters Hanna Zabriski tritt nicht auf. Heute Abend von ihm uraufgeführt an der Berliner Schaubühne und unser Premierenkritiker ist André Momot. Auf den ersten Blick liest sich die Inhaltsangabe für mich, als ginge es Falk Richter um eine depressive Schauspielerin, aber ich glaube, es greift zu kurz.
Ja und nein, es geht schon im Wesentlichen genau darum, um eine Schauspielerin, die über 50 ist und mit ihrem Leben als Künstlerin und auch privat nicht mehr zurechtkommt. Aber man muss dann auch mal verorten, wo das eigentlich genau herkommt und interessanterweise tut das die Schaubühne gar nicht, weil Falk Richter orientiert sich da ganz klar und eindeutig an einem amerikanischen Film von 1977, nämlich Opening Night von John Cassavetes mit Jenna Rollins, ein Klassiker eigentlich dieses modernen amerikanischen Kinos. Da geht es eben auch um eine Schauspielerin von Jenna Rollins gespielt, die völlig im Alkohol versinkt, die überhaupt nicht mehr klarkommt. Und Falk Richter benutzt dieselbe Konstellation, dieselbe Figurenkonstellation und sogar einige Dialoge und Szenen aus dem Film wortwörtlich als Absprungbrett sozusagen für seine eigene Version dieser Geschichte. Und das ist dann eben eine deutsche Geschichte. Hanna Zabriski ist eine deutsche Theater- und Filmschauspielerin, gespielt von Jule Böwe, die eben auch nicht klarkommt, weder privat noch beruflich.
Ich bin immer, immer alle Alter meines Lebens gleichzeitig. Oh, nur dieser Körper verändert sich. Diese äußere Hülle. Und alle reden nur davon, von dieser äußeren Hülle.
Anna.
Oh, wird sie in 2 Jahren noch begehrt werden? Oh, können wir noch ein Love Interest an die Seite stellen? Kann sie diese Rolle jetzt in ihrem Alter noch spielen? Ja, kann sie!
Also da hört man schon, mit welcher Energie Jule Böwe dann das große Finale oder den Schluss dieses Abends auch spielt. Mit so einer Aggression auch gegen das, was man ihr da zumutet, dass sie eben nicht mehr die Rollen spielen darf, die sie eigentlich spielen will, dass man sie immer als Opfer und als alte Frau inszenieren möchte und dagegen begehrt sie auf.
Geht ihr sonst noch was über die Welt durch den Kopf oder geht es jetzt darum, wie sie wieder Boden unter die Füße kriegt?
Das ist dann sozusagen genau der Anteil, den Falk Richter da wirklich reinbringt. In dem Film geht es wirklich um diese künstlerischen und privaten Probleme. Und Falk Richter ist ja ein Autor und Regisseur, der gern sich mit den politischen und gesellschaftlichen Krisen der Gegenwart auseinandersetzt. Und genau das bringt er hier rein. Und eine Schauspielerin wie diese Hanna Zabriski, die eigentlich auch erstmal nur mit sich beschäftigt ist und das macht Jule Böwe übrigens auch sehr amüsant, wie sie so genervt durch diese Proben wankt, so im Halbschlaf förmlich und einfach auf nichts mehr Lust hat, weil sie sich auch nur mit sich selbst beschäftigt und dann plötzlich so ein bisschen erweckt wird daraus und die Probleme der Welt wahrnimmt, die Krisen, die Kriege, die Aufstiege von AfD und Rechtspopulisten überall. Das sind die Themen von Falk Richter und diese Themen mutet er dieser Schauspielerin zu und die verändert sich dadurch. Und das ist schon ein sehr interessanter Aspekt, weil er das dann sozusagen ganz und gar in seinen Kosmos hineinzieht.
Jule Böwe hörte sich eben an, als würde sie auf einem Trimmrad sitzen. Mhm. Tatsächlich, ja?
Nein, aber sie ist in Bewegung. Sie läuft und läuft und läuft.
Genau. Ist das auch das Konzept von Falk Richter, dass er die 7 Schauspielerinnen und Schauspieler über die Bühne jagt? Oder ist das ein Tür-auf-Tür-zuklappen?
Naja, es ist erstmal eine Bühne, die sich dreht, die ihre Kulissen wechselt. Und es ist im Grunde genommen aber fast so eine Art Boulevard-Theaterbühne mit auch 2 Stockwerken. Es ist ja Theater im Theater und wir sind ständig bei Proben dabei. Wir erleben, wie Proben schiefgehen, wie die Schauspielerinnen und Schauspieler sich mit dem Regisseur und der Autorin des Stückes streiten und nicht zurechtkommen. Und das sind dann so einzelne Szenen, die angespielt werden. Es gibt aber auch große Videoprojektionen darüber von ganz unabhängig davon gedrehten Videos von Chris Kondek. Die Bühne ist von Nina Wetzel entworfen worden. Und dann dreht die sich aber in dieser Höhepunktszene zum Beispiel, wie wir eben Jule Böwe gehört haben. Und dann läuft die immer im Kreis und Trepp auf, Trepp ab und lässt ihre ganze Wut raus. Und da ist diese Bühne dann auch sehr effektiv und das ist sehr eindrücklich.
Ich habe ja nicht von ungefähr auf das Stück hingewiesen, für das Falk Richter letztes Jahr ausgezeichnet worden ist. Darf man annehmen, dass auch in diesem Stück Autobiografisches steckt?
Es ist natürlich nicht wie The Silence, dass er da seine eigene Geschichte erzählt. Aber er nimmt, wie gesagt, diesen amerikanischen Film aus den 70er Jahren und konfrontiert den mit den Themen und den Bedürfnissen, die ihn als Regisseur interessieren und auch als Autor. Und das ist dann schon wirklich ganz lustig, weil man das Gefühl hat, dass diese Jule Böwe so ein bisschen zur Stellvertreterin auch von Falk Richter wird, weil die plötzlich sagt, ich möchte was Bedeutendes spielen, ich möchte auch was Positives, nicht nur, dass alle gegen etwas sind auf der Bühne, sondern auch für etwas, für ein Miteinander. Das wird dann alles sehr schön artikuliert. Allerdings ist es natürlich auch ein bisschen, um das mal die Begeisterung auch ein klein wenig zurückzunehmen, da auch sehr draufgepropft und die Art und Weise, wie alle Diskurse der Gegenwart dazwischendurch mal reingespielt und in diese Dialoge eingebaut werden, das ist auch nicht immer ganz organisch. Es ist aber recht unterhaltsam und amüsant.
Sagt André Mumort nach der Uraufführung von Hanna Zabriski tritt nicht auf, geschrieben und inszeniert von Falk Richter, die nächsten Vorstellungen in der Berliner Schaubühne am kommenden Dienstag und Mittwoch. Jason Stanley, den jüdisch-amerikanischen Philosophen aus Yale, hatte die jüdische Gemeinde Frankfurt am Main am 9. November zum Gedenken an die Pogrome in Nazi-Deutschland eingeladen. Aber seine Rede konnte der Holocaust-Forscher nicht zu Ende bringen. Der Veranstalter bat um vorzeitigen Abbruch, womöglich weil Stanley die Gräueltaten im Gazastreifen erwähnt hatte. Cornelius Wildenkemper berichtet jetzt über den Auftritt des Professors in Berlin, wo dieser nicht unerwähnt ließ, was ihm passiert war.
Ich habe meine Rede nicht geschrieben. Das letzte Mal, dass ich eine Rede geschrieben habe, ist es ziemlich schief gegangen. So, und ich weiß nicht auch, was die Grenzen von erlaubter Diskurs sind, wie ich auch entdeckt habe.
Jason Stanleys humoriger, zuweilen auch offensiver Diskursstil brachte ihm im vollbesetzten Plenarsaal der Humboldt-Universität viel Sympathien ein. Stanley sprach an einem für seine Familie schicksalhaften Ort. 1935 hatte man seinem Vater, seinen Eltern und Großeltern die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. 1939 floh seine Großmutter mit seinem Vater vor der nationalsozialistischen Terrorherrschaft aus Berlin.
Für Hitler waren die Juden für die Zerstörung des Stadtbildes verantwortlich. Im 2. Kapitel von Mein Kampf spricht er über die Zerstörung des Stadtbildes von Wien. Und natürlich, meine Familie hat das Stadtbild von Berlin verletzt. Und deshalb sind sie rausgeschmissen. Weil meine Familie waren keine Blutdeutschen, sie waren Passdeutschen.
Mit seiner zugespitzten historischen Analogie auf Friedrich Merz' umstrittene Stadtbildäußerung schaltete sich Stanley in die gegenwärtige Diskussion über die Migrations- und Einbürgerungspolitik ein. Demokratie basiere auf Freiheit und Gleichheit. Der Faschismus, so Stanley, sehe die Vielfalt von Traditionen und Religionen als Bedrohung an. Das sei derzeit ganz konkret zu beobachten, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in Deutschland.
Wir Juden sind in einer komischen Position im Gegenwart in Deutschland, weil AfD greift die kritische Geschichte von Deutschland an, in denselben Art und Weisen wie die Republikaner, die Trump MAGA in den Vereinigten Staaten schwarze Geschichte angreift. Das ist dieselbe. Wir müssen nicht immer über die Sünden sprechen, sondern auch, wie groß wir waren. Und das ist ein Angriff auf die europäische jüdische Gesellschaft.
Stanleys Analysen wirkten zum Teil so assoziativ wie provokativ. Stanley wendet den Faschismusbegriff des mittlerweile emeritierten New Yorker Geschichtsprofessors Robert O. Paxton auf die politische Gegenwart an. Paxton hatte bereits vor über 2 Jahrzehnten in seiner Anatomie des Faschismus davor gewarnt, dass sich der antidemokratische Geist nicht durch einen Umsturz, sondern durch einzelne politische Entscheidungen durchsetzen könne, die Freiheiten einschränken, um vermeintliche Staatsfeinde zu bekämpfen. Jason Stanley ist überzeugt, die Kerntheorie des gegenwärtigen Faschismus ist die Vorstellung eines großen Bevölkerungsaustauschs. Zugleich betonte Stanley, dass die Fronten längst nicht mehr zwischen links und rechts verlaufen, sondern zwischen Demokraten und Demokratiefeinden. In Anschluss an Stanleys Impulsvortrag diskutierten Wissenschaftler und Migrationsbeauftragte über Verteidigungsstrategien der liberalen Demokratie. Sulin Sadoschau vom Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung überraschte mit einem Vorschlag.
Das heißt, braucht man nicht eigentlich Faschismusbeauftragte in den unterschiedlichen Institutionen? Wenn man aus den Institutionen heraus ein Bewusstsein hat, dass die Teil davon sind, eine Demokratie zu verteidigen, faschistisches Verhalten frühzeitig zu erkennen und, glaube, da eine Sensibilisierung überall in diesen Institutionen, an Universitäten, in den Medien, in den Bürokratien, in den Senaten zu schaffen und zu sagen, was sind denn eigentlich die Hebel, die wir haben, um dem entgegenzuwirken, falls dann tatsächlich eine antidemokratische Kraft an der Macht ist.
Faschismusbeauftragte in Redaktionen und Institutionen, das hieße, die Freiheit mit Unfreiheit zu verteidigen. Denn wie dehnbar der Begriff Faschismus ist, wurde gerade an dieser mal akademisch abstrakten, zuweilen auch politisch-aktivistischen Diskussion allzu deutlich. Die Herausforderung besteht nach wie vor darin, die Feinde der Demokratie mit freiheitlich-liberalen Mitteln zu bekämpfen.
Cornelius Wöhnkemper berichtete. In der Ukraine wird nächste Woche wieder an Millionen Menschen erinnert. An die Millionen Menschen, die im Winter vor 83 Jahren verhungerten. Auf Anweisung von Josef Stalin, der wegen landesweiter Missernten die Bauern in der Kornkammer der Sowjetunion auch für ihren Widerstand gegen die Zwangskollektivierung bestrafte. Im 45. Monat des russischen Kriegs in der Ukraine leben über 1 Million geflüchtete Ukrainer in Deutschland, aber in den Lehrplänen der Schulen bei uns ist der Holodomor ein großer weißer Fleck. Deshalb hat Gottfried Böhme sich an die Christdemokratin Karin Prien gewandt, unterstützt von Historikern wie Ilko Sascha Kowalczuk und Liedermacher Wolf Biermann. Schönen guten Abend, Herr Böhme.
Guten Abend, Frau Wuttke.
Erst waren Sie Lehrer in Baden-Württemberg, dann in Sachsen. Was haben Sie der Bundesbildungsministerin in einem offenen Brief geschrieben?
Also ich muss erst mal sagen, dass ich ja diese Lehrpläne mal recherchiert habe, ob die Lehrpläne überhaupt das Thema Holodomor beinhalten, weil nämlich meine ganzen Bekannten, auch meine erwachsenen Kinder, auf die Frage hin, was denn der Holodomor wäre, erst mal ziemlich blank waren. Das haben dann noch andere Freunde von mir ebenfalls gemacht bei jungen Menschen und teilweise sogar bei Erwachsenen. Der Begriff Holodomor ist nicht bekannt und es ist auch nicht bekannt, was sich dahinter verbirgt. Als ich das dann wusste, habe ich mir dann die Lehrpläne mal vorgenommen und die kann man ja alle im Netz angucken und habe dann recherchiert, ob da überhaupt dieses Phänomen vorkommt und habe da zu meinem Entsetzen eigentlich festgestellt, dass es kein Bundesland gibt, in dem tatsächlich dieses Thema behandelt werden muss.
Was ist Ihnen als ehemaliger Lehrer wichtig, dass Schülerinnen und Schüler in Deutschland über den Holodomor, dieses millionenfache Verhungern durch Josef Stalin wissen sollten?
Man muss erst mal sagen, Schüler sind ja Menschen wie Sie und wie ich. Und wenn Menschen sowas hören, was damals passiert ist, dann sind sie entsetzt. Und das hat Folgen. Dann beurteilt man plötzlich manche Dinge anders. Und das scheint mir sehr wichtig zu sein. Ich will mal so ein paar Punkte nennen, was sich da zum Beispiel ändern könnte. Erstens werden Sie verstehen, dass die Ukrainer ein nationales Trauma haben. Und das hat ein nationales Trauma ausgelöst natürlich, wenn 20% eines Volkes ermordet werden innerhalb von 3 Jahren. Dann werden Sie auch verstehen, dass das in einer gewissen Weise auch bedacht werden muss, wenn man heute mit der Ukraine umgeht. Sie werden auch entsetzt sein, werden es unerträglich finden, dass für diesen Schlechter Stalin, der ihre Vorfahren teilweise ausgerottet hat, dass für diesen Stalin also wieder Denkmäler in der Sowjetunion errichtet werden. Und sie werden auch verstehen, woher der ungeheure Mut kommt der Ukrainer, sich gegen eine Supermacht wie die Russlands nun schon über 3 Jahre, bald 4 Jahre zu behaupten.
Kleine Fußnote von mir. Während wieder Stalin-Denkmäler in Russland aufgestellt werden, wurden in der Ostukraine die Denkmäler des Holodomors geschleift von den russischen Soldaten. Aber Herr Böhme, war der Holodomor für Sie vor dem Ukraine-Krieg auch unterbelichtet?
Das war es bei mir unbedingt. Also ich muss sagen, dass ich zu Beginn des Krieges und auch erst nach 2 Jahren angefangen habe, überhaupt aufzumerken, dass da mal irgendwas gewesen sein muss in der ukrainischen Geschichte. Ich habe dann das Buch von Anna Applebaum gelesen, Roter Hunger, und das war kein schöner Beginn des Sommers. Ich war tagelang völlig konsterniert über das, was ich da gelesen habe. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, was man jetzt da eigentlich tun soll. Also die Schilderungen, die sind ja entsetzlich, die da drin stehen. Die erspart uns ja nicht, uns zu schildern, wie qualvoll ein Mensch stirbt, wenn ihm die Nahrung entzogen wird und wie lange sich dieses Sterben hinzieht. Am schlimmsten fand ich einen Satz, als dann sozusagen Kannibalismus aufkam. Der schildert sie ein 6-jähriges Kind, das in einem Dorf herumirrt und stiehlt und bettelt. Und als man es fragt, warum es sein Zuhause verlassen hat, sagt es, es habe Angst, Vater will mich zerschneiden. Und das geht einem doch sehr nach.
Nun hat die Bundesbildungsministerin keinen Einfluss darauf, was die Bundesländer in ihre Lehrpläne schreiben. Wieso haben Sie jetzt Karin Prien geschrieben?
Ich habe 2024 an alle Länder geschrieben, also an die Kultusminister, und sie schon auf das Problem aufmerksam gemacht und sie gebeten, dass sie den Holodomor als verbindlichen Stoff in die Lehrpläne reinnehmen. Darauf kamen ganz wenige Reaktionen und kein einziges Land hat es tatsächlich dann gemacht. Und es ist einfach gar nichts passiert. Und das ist dann der Grund gewesen, warum ich dann gedacht habe, ich muss jetzt nochmal eine neue Initiative starten und habe mir dann eben entsprechend Unterstützer ins Boot geholt. Es haben mir auch andere dabei geholfen, das war ich nicht allein und so weiter. Es gab ein Netzwerk, das sich darum gekümmert hat. Und mit dieser Rückendeckung habe ich gedacht, frage ich doch einfach mal die Bildungsministerin, auch deshalb, weil sie meiner Meinung nach, sie ist ja Jüdin und hat das auch sehr offen kommuniziert, mehr Verständnis haben müsste dafür, was es bedeutet, wenn man als Angehöriger eines Volkes unter anderen Menschen lebt, die nichts wissen von dem Horror, den dieses Volk schon mal erlebt hat. Das ist eine gewisse Parallele, kann man sagen, bloß dass natürlich Juden in Deutschland heute eigentlich, zumindest wenn Deutschland so bleibt, wie es heute ist, dann können sie sich eigentlich schon sicher sein, dass sie jetzt nicht wieder schreckliche Angst haben müssen, obwohl natürlich auch schlimme Dinge passieren. Aber bei den Ukrainern ist es so, dass die ukrainischen Schüler eigentlich mit ihrem nationalen Trauma allein sitzen, wenn der Lehrer nicht irgendwann auch mal im Unterricht sagt, da gibt's was, was ihr alle wissen sollt, ihr Deutschen und ihr ausländischen, ihr ukrainischen Schüler. Die Ukrainer haben da etwas ganz Schreckliches mal erlebt.
Gottfried Böhme, der an Bundesbildungsministerin Prien appelliert, den Holodomor in der Ukraine vor 83 Jahren für den Geschichtsunterricht in den Schulen Deutschlands wichtiger zu nehmen. Herr Böhme, vielen Dank.
Danke.
Jetzt gibt's ein Fazit Musik aus Manchester. Lucent will sich nicht die Zähne ausbeißen. Die Britin Lucy Kirkwood hat seit ihrem ersten Theaterstück vor 20 Jahren kaum etwas geschrieben, das nicht ausgezeichnet wurde. Auch in Entrückt geht es um ein großes Thema. Wie gefährlich können Verschwörungsmythen sein? Am Staatstheater Wiesbaden hatte die Geschichte von Celeste und Noah heute Abend Premiere. Regie führte Jan Bosse.
Jo, 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 Leute, ich bin's wieder, Noah Quilter vom Projekt State of Awake. Ey Leute, so krass, 800.000, ich hätte nie gedacht, dass wir so weit kommen. Ey, und jeder einzige von euch ist ein Teil davon. Also wollte ich einfach ein ganz, ganz großes Dankeschön sagen an euch alle. Und als Dankeschön wollte ich euch ein kleines Update geben, so von uns, was bei uns abgeht. Oh, und da kommt sie auch schon, meine Frau Celeste.
Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Plötzlich habe ich die Wahrheit von allem gesehen, glasklar, ja? Weil im Kern läuft es darauf hinaus, dass dieser Ort zu schlimm infiziert worden ist und deshalb stößt er uns ab und Aber das ist okay, weil es einen anderen, besseren Ort gibt als den hier? Ja?
Aus Entrückt von Lucy Kirkwood, inszeniert von Jan Bosse am Staatsschauspiel Wiesbaden. Theaterkritiker Christian Gampert war heute Abend bei der Premiere. Was sind Celeste und Noah für Menschen? In welcher Situation haben wir die beiden eben gehört?
Der O-Ton springt schon ganz zum Schluss, wo die beiden, man möchte das eigentlich nicht spoilern, aber Selbstmord begehen werden, entrückt werden in einen besseren Zustand, in den ihnen möglicherweise die Menschheit folgen könnte. Das ist aber schon das Endprodukt ihrer Paranoia, die eigentlich ganz normal anfängt, nämlich mit einem Date, das sie ausgemacht haben über eine Dating-App, obwohl sie das Internet und die ganzen Internetfirmen eigentlich beide total ablehnen. Aber sie lernen sich kennen. Das ist eine sehr schöne Szene. Sie sitzen beide auf Stühlen und erzählen sich irgendwelche Sachen aus ihrem Leben, die zum Teil auch gelogen sein könnten, finden sich sympathisch und gehen dann miteinander nach Hause und beginnen eine Beziehung. Ein Teil dieser Beziehung ist die Ablehnung der offiziellen Regierungspolitik, der Kampf gegen den Klimawandel, gegen Überwachung, gegen das marode Gesundheitssystem. Es spielt in England, Boris Johnson ist da, der sich an die Corona-Regeln nicht hält und so weiter. Ständig wird man überwacht von Kameras. Man ist also durchaus berechtigt misstrauisch gegen die Regierungspolitik. Und es weitet sich aber aus zu einem, man muss schon sagen, Warnsystem, das die beiden miteinander teilen, weil sie sich in ihrer Beziehung zunehmend isolieren.
Und ist nachvollziehbar, was zu dieser Isolation noch dazukommt, um sie auf diesen Weg zu bringen, der, wie wir es gehört haben, sie Dinge glauben lässt, die ein wenig paranoid wirken und, wie eben gehört, ja im Selbstmord enden?
Ja, das ist ja das Tolle an dem Stück von Lucy Kirkwood, dass das alles völlig nachvollziehbar ist, was die beiden erzählen. Also man kann mit großem Recht all das an der Politik kritisieren, was Noah und Celeste dann nicht so toll finden. Aber sie begeben sich halt in eine totale Einsamkeit. Und der Trick an dem Stück ist, dass es eine zweite Ebene hat, nämlich eine Rechercheebene. Es gibt zwei Schauspielerinnen, Maria Wördemann und Clara Wördemann, die als Kommentatorinnen, als Lucy Kirkwood-Ersatz auftreten, die das Ganze recherchiert. Und da kommt halt so eine Unsicherheitsebene ins Spiel. Was kann man eigentlich wissen über die Geschichte der beiden, die natürlich konstruiert ist, aber haben die sich tatsächlich umgebracht oder wurden sie umgebracht? Sind sie die ganze Zeit überwacht worden? Was ist denn eigentlich wahr? Und die beiden Schauspieler, die das Paar spielen, Lennart Preining und Laura Talenti, ich muss schon sagen, der Name ist richtig, diese Frau ist unglaublich talentiert und auch Lennart Preining hat so diesen Gestus, ich bin böse, aber eigentlich auch ganz gutwillig und naiv und sie korrigieren sich doch dann immer auch gegenseitig, das siehst du falsch, man kann doch die Welt nicht retten, indem man hier jetzt lauter Videos dreht, die darauf hinauslaufen, dass man Bill Gates umbringen und die Ölfirmen enteignen müsste, aber sie verrennen sich immer mehr in diese Welt und man kann sagen, je mehr Follower sie haben im Internet, desto einsamer werden sie. Und dass die Inszenierung das begreiflich macht, das ist doch eine ziemliche Qualität, muss ich sagen. Also ich habe mich sehr, obwohl es ein tolles Stück ist, sehr unwohl gefühlt den ganzen Abend. Und das liegt daran, dass die Situation eben immer klaustrophobischer wird.
Das heißt, Jan Bosse hat in seiner Inszenierung alles dafür getan, ein beklommenes Publikum vor der Bühne sitzen zu haben.
Naja, einerseits schon, aber er bricht das auch. Einerseits durch diese Kommentarebene, wo die beiden Girlies da immer kommentieren und auch die Recherchemethoden ständig problematisieren. Man weiß wirklich nicht, wo man dran ist. Was ist denn eigentlich wahr? Was können wir wissen über die beiden? Andererseits, indem er natürlich auch die beiden Hauptfiguren, Noah und Celeste, immer wieder auch in komischem Licht erscheinen lässt, obwohl das alles todtraurig ist, was die beiden machen. Man sagt ja gerne toxisch, aber es ist einfach eine pathologische Zweisamkeit, die die beiden haben. Mal ist der eine ein bisschen realistischer, mal der andere. Sie ist Krankenschwester und hat noch Kontakt zum Gesundheitswesen. Er sumpft eigentlich nur vor sich hin, schreibt Drehbücher, dreht Videos, die erstaunlicherweise viele Followers haben und dann quasi so eine Art Sekte bilden. Und auch der Selbstmord ist ja dann so inszeniert, dass sie aufrufen zu einer Demonstration, zu der sie nicht erscheinen können, weil sie sich umbringen. Oder wurden sie umgebracht? Wir wissen es nicht. Und da bricht Bosse das dann nochmal mit einer komischen Kostümierung, in dem die beiden vor dem Selbstmord so als Frösche auftreten und das Ganze so ein bisschen lächerlich erscheint, was sie da tun. Also offenbar sind ja bei den Anti-Trump-Demonstrationen auch solche Tiere immer sehr beliebt und das habe ich nicht gemocht, um ehrlich zu sein, dass man den Selbstmord nicht wirklich ernst nimmt, weil diese Wutbürger, die zu Reichsbürgern oder noch schlimmerem mutieren, ja wirklich eigentlich auch bedauernswerte Figuren sind und man mit ihnen auch mitfühlen kann. Ich kann sagen, ich habe mich selten so unwohl gefühlt im Theater, obwohl das Stück so toll ist. Ich bin ratlos. Es ist ein pathologisches Syndrom, das uns hier vorgespielt wird. Vielleicht ist die theatrale Qualität gar nicht so entscheidend an diesem Abend, obwohl die beiden Hauptdarsteller wirklich toll sind, gerade weil sie so normal sind auf der Bühne und weil das so nachvollziehbar ist, was sie machen. Aber es greift an wirklich auf dem falschen Fuß an. Man fühlt sich nicht wirklich gut.
Christian Gampert, nach der Premiere von Entrückt in der Inszenierung von Jan Bosse. Die nächsten Aufführungen im Staatstheater Wiesbaden sind am kommenden Freitag und Samstag. Menschen stehen für die Fotografin Sibylle Fendt immer im Mittelpunkt. 1974 in Karlsruhe geboren, lehrt sie seit vielen Jahren an der Berliner Ostkreuzschule. Mit eigenen Texten hat sie nach dem Tod ihres Mannes im vergangenen Jahr ein Fotobuch veröffentlicht, das Bevor es soweit ist heißt. Schönen guten Abend, Frau Fendt.
Hallo.
Sie haben Menschen und ihre Angehörigen beim Sterben begleiten dürfen. Was war Ihnen wichtig, dabei zu zeigen?
Also wie Sie gerade schon mich eingeführt haben, geht ja die Erfahrung, die ich mit diesen Menschen gefasst habe, aus einer eigenen Erfahrung hervor. Und ich glaube, was mir wichtig war in dem eigenen Erleben, war, dass trotz dieses Schocks, wenn einem bewusst wird, dass es zu Ende geht, man trotzdem auch so Lichtpunkte findet. Und bei uns war das vor allem die Dankbarkeit, dass wir zu Hause sein können, dass es jetzt vielleicht auch mal gut ist, mit immer noch Hoffnung haben und nach neuen Lösungen suchen und dass man zu Hause einfach ja in so einem vertrauten Umfeld war und mal loslassen konnte. Und genau das habe ich bei den anderen Menschen auch gesucht und gefunden.
Haben alle diese Menschen, die um das Ende ihres Lebens wussten, sie als Außenstehende gleichermaßen nahe kommen lassen?
Nee, das war nicht gleichermaßen nah, das war schon sehr unterschiedlich. Also die 17 Personen plus Angehörigen, die ich letzten Endes fotografieren durfte, die waren auf jeden Fall alle bereit, sonst hätte ich sie ja nicht kennengelernt und fotografiert. Und dann habe ich aber natürlich, wie das immer ist bei Fotoprojekten, große Unterschiede gespürt. Die einen machen das vielleicht auch aus einer gewissen Höflichkeit und denken dann aber nach einem Besuch oder nach zwei so, jetzt haben wir unseren Dienst geleistet, jetzt ist auch mal gut. Und andere waren genau das Gegenteil. Die wollten, dass ich so oft wie möglich wiederkomme und die wollten mich irgendwie dabei haben, die wollten mich ins Herz schließen und die haben mich vielleicht auch sogar ein bisschen gebraucht. Und dazwischen gab es natürlich auch noch ganz viele.
Inwiefern gebraucht? Was meinen Sie, war das?
Ich glaube, das Besondere an diesem ganzen Fotoprojekt war tatsächlich meine eigene Erfahrung. Wir haben uns kennengelernt und mussten uns eigentlich nur zunicken und wussten, worum es geht. Und das wissen die meisten Außenstehende ja nicht. Also die sind entweder schockiert und finden, das ist ja das Schrecklichste. Also es gibt ja so viele unterschiedliche Emotionen, damit umzugehen. Aber uns hat ja total verbunden, dass wir an einem Punkt waren, wo wir einfach wussten, wir müssen damit umgehen. Und das ist vielleicht auch einfach was Normales in der Welt. Und das hat uns wahnsinnig verbunden und auch dankbar gemacht, dass wir uns kennengelernt haben.
An Ihren Bildern habe ich gesehen, dass es einen sehr persönlich immer wieder anderen Umgang mit dem Sterben geben kann. Es gibt Fotos von einem Mann, der eigentlich schon sehr apathisch aussieht, immer liegt. Es gibt jemanden, der, sage ich mal, noch ganz freundlich in die Kamera lächelt. Wie haben Sie das erlebt, gerade auch nach den Erfahrungen, die Sie selbst persönlich gemacht haben? Und wie sind Sie dann mit Ihrer Kamera umgegangen?
Also klar, die Menschen, die ich kennengelernt habe, waren ja tatsächlich auch in einem unterschiedlichen Zustand. Also es gab Menschen, die habe ich kennengelernt und die sind in derselben Woche noch verstorben. Und es gab Menschen, die habe ich kennengelernt und die haben ein halbes Jahr später immer noch gelebt. Also Das heißt, das war natürlich sehr unterschiedlich und deswegen sehen die wahrscheinlich auch unterschiedlich auf den Fotos aus und haben unterschiedlich auf mich reagiert. Manchmal habe ich hauptsächlich mit den Angehörigen gesprochen. Manchmal konnte ich sehr gut mit den Kranken sprechen. Also das war wirklich sehr, sehr unterschiedlich.
Und daraus haben Sie dann auch Texte gemacht für das Buch?
Genau, also parallel zu meinen Fotos habe ich mich immer wieder mit den Menschen unterhalten und habe das einfach mit meinem Handy aufgenommen, um das dann im Nachhinein zu transkribieren und mir schöne Sätze, die ich irgendwie beeindruckend fand und die auch nochmal auf einer verbalen Ebene vielleicht diese Situation beschreiben, die habe ich dann mit in mein Buch aufgenommen.
Es gibt Fotos von Menschen, die vor den Betten ihrer Liebsten schlafen, die sich umarmen, die nach dem Tod das Fenster öffnen. In Ihrem Buch sind die auch mal sichtbar geworden, die Menschen, die mitgehen. Das ist ja auch was ganz Besonderes. Mhm.
Ja, ich meine, das war ja auch meine Situation. Also ich bin ja nicht diejenige, die gestorben ist, sondern ich bin diejenige, die den Sterbenden begleitet hat. Und das ist ja, glaube ich, auch meine Botschaft, dass, was auch immer wieder Angehörige gesagt haben, dass das eigentlich eine ganz wertvolle Zeit ist, die man dort erlebt und die vielleicht auch eine Beziehung abrundet oder nochmal eine ganz neue Ebene oder einen ganz neuen Wert mit in ein Leben gibt. Also man erlebt dort ja Dinge, die erlebt man sonst nicht. Also auch wenn die vielleicht natürlich sehr traurig sind, aber trotzdem hat es eine unfassbare Besonderheit und das gehört natürlich einfach zu unserem Leben dazu.
Auch dass es Pflegekräfte gibt, die dann sich sowohl um die Sterbenden als auch um die Familienangehörigen und Freunde kümmern.
Ja.
Sie haben es schon am Anfang gesagt, Ihnen war es auch wichtig zu zeigen, was es heißt, daheim sterben zu können. Man sieht Fotos mit Dingen, die die Sterbenden umgeben. Vielleicht können Sie die nochmal schildern. Was war das, was Ihnen da als Heimelndes vor die Linse geraten ist?
Also ich glaube, die Idee, das zu Hause zu fotografieren, war natürlich erstens mal auch diese Assoziation, dass man nach Hause kommt, dass man einfach in einer Umgebung ist, die einem sehr, sehr vertraut ist und wo man nicht irgendwie Gast ist oder fremdbestimmt wird. Und das ist natürlich visuell auch einfach ein starkes Motiv. Also ich möchte nicht die Botschaft in die Welt senden, das Beste ist, zu Hause zu sterben. Das muss man natürlich von Situation zu Situation abwägen. Und es gibt auch Sterbende, die wollen es nicht. Also auch bei mir gab es Personen, die gesagt haben, wenn es dann soweit ist, möchte ich gerne ins Hospiz. Und die haben dann die letzten 1-2 Tage im Hospiz verbracht oder sind auf Palliativstation gekommen. Das war ja für mich jetzt kein Ausschlusskriterium. Aber einfach ein Bild zu schaffen von dieser vertrauten Umgebung, von Räumen, wo man sieht, die sind über Jahrzehnte gewachsen. Da kann man sich als Betrachter vorstellen, wie da jemand sein Leben gelebt hat. Das war die Idee, die ich mit diesem Projekt auch vermitteln wollte.
Die Fotografin Sibylle Fendt über ihr Buch »Bevor es soweit ist«. Die Ausstellung dazu ist derzeit bis zum 30. November in Berlin im Haus 1 am Halleschen Tor zu sehen und ab April dann im Museum für Sepulkralkultur in Kassel. Danke, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
Klaus Bukatzky hat sich an diesem ungemütlich kalten Novemberabend vor Totensonntag nochmal die Zeitungsfeuilletons dieser Woche zu Gemüte geführt und ist zunächst beim Kuschelfaktor hängen geblieben.
Wie oft in ihrem Leben schnurrt eine Katze? Das wollte die 4 Jahre alte Edda in der samstäglichen Kinderfrage der Tageszeitung Taz wissen. Bei so einer schönen Frage schnurrt man gleich vor Behaglichkeit, begann Heiko Werning seine Antwort im Namen aller, die selber schon einmal eine zufrieden surrende Katze auf dem Schoß erleben durften. Das ist ein Grund, warum Katzen schnurren. Sie fühlen sich wohl und zeigen das ihren Artgenossen, dem Menschen oder auch nur sich selbst. Bevor wir aber später die Frage nach der Häufigkeit des wohltuenden Geräusches beantworten, noch einmal zum Sinn des Ganzen. Bei einer Begegnung mit anderen Katzen wird geschnurrt, um zu signalisieren, dass man die Kralle nicht ausfahren will und friedlich gestimmt ist. Es ist also auch ein Signal der Beschwichtigung und der Unterordnung. Ach, was könnten wir Zweibeiner da von diesem netten Tierchen lernen. Der russische Einmarsch in die Ukraine hat unter anderem in den europäischen Bevölkerungen die verzögerte Wahrnehmung einer tiefgreifend veränderten Weltlage ausgelöst, führt uns die Süddeutsche Zeitung in die grausame Realität dieser Tage. Diese Veränderung hatte sich mit dem Abstieg der USA, der Supermacht des 20. Jahrhunderts, allerdings schon länger angebahnt, hieß es in einem Text des Philosophen Jürgen Habermas, ursprünglich vorgetragen auf einem Kolloquium zur Krise der westlichen Demokratien in München und dann noch einmal überarbeitet für die Süddeutsche, bevor der neueste US-Friedensplan für die Ukraine in die Schlagzeilen geriet. Doch die Bilanz von Jürgen Habermas im Alter von 96 Jahren ist unabhängig von tagesaktuellen Entwicklungen. Am Ende eines politisch eher begünstigten politischen Lebens fällt mir die trotz allem beschwörende Schlussfolgerung nicht leicht. Die weitere politische Integration, wenigstens im Kern der Europäischen Union, war für uns noch nie so überlebenswichtig wie heute und noch nie so unwahrscheinlich. Einen Kulturschaffenden, dem jede Schlagzeile über die Ukraine tief ins Herz geht, hat die Süddeutsche aufgesucht. Stas Schirkow, einst künstlerischer Leiter des Left-Bank-Theater in Kiew und heute mit seiner Familie in Berlin lebend. Der Regisseur bewegt sich zwischen sehr verschiedenen Wirklichkeiten, zwischen der Ukraine und dem saturierten Deutschland, zwischen dem Theater, dem Reich der Freiheit und dem Krieg in seiner Heimat. Schrieb Peter Laudenbach. Er ist der einzige ukrainische Regisseur im Exil, der sich im deutschsprachigen Theatersystem etabliert hat und an den großen Bühnen in Düsseldorf, Zürich, Stuttgart, an den Münchner Kammerspielen, an der Schaubühne und am Berliner Ensemble inszeniert. Und natürlich versteht er sich dabei immer auch als Stimme seines um das nackte Überleben kämpfenden Landes. Das klingt in den Worten von Stas Schirkow so. Es ist mein Land, meine Eltern und meine Freunde leben dort. Ich habe eine enge Verbindung zu meiner Großmutter. Sie lebt in der Nähe von Odessa. Ich habe sie seit über 3 Jahren nicht gesehen. Ich denke jeden Tag an den Krieg und an die Menschen, die unter ihm leiden. Und wie können wir Menschen helfen, die gerade einen Liebgewonnenen aus ihrer Familie, ihrem Umfeld verloren haben? Man sollte unbedingt ehrlich sein und dann auch sagen, ich weiß nicht, was ich sagen soll, empfahl uns Pfarrer Albi Röpke. Viele haben Angst, etwas Falsches zu tun und fangen an, die Person, die jemanden verloren hat, zu meiden. Das ist viel schlimmer als ein falscher Satz. Menschen in einer Krise haben feine Antennen. Selbst wenn man etwas Komisches sagt, kriegen die meisten mit, dass die Intention dahinter gut ist. Das sagte der Notfallseelsorger im Interview mit Christ und Welt, den Seiten für Glaube, Liebe, Hoffnung der Wochenzeitung Die Zeit. Und als ganz praktisches Beispiel, wenn es sich bei dem Trauernden um einen Nachbarn handelt, man kann auch ein Zeichen vereinbaren. Zum Beispiel, wenn das Rollo in der Küche unten ist, heißt das nicht stören. Wenn es oben ist, darf man klingeln. Interviewerin Christina Fleischmann wollte wissen, kann man sich auf den Abschied vorbereiten, wenn man weiß, dass eine Person bald sterben wird? Albi Röpkes Antwort, ja und nein. Auf das Gehenlassen kann man sich nicht vorbereiten. Aber man kann den Prozess des Abschieds steuern, sich überlegen, worüber man noch sprechen möchte, eventuell letzte Wünsche erfüllen, wenn das noch möglich ist. Und man kann sich bereits mit dem Gedanken auseinandersetzen, wie es wohl sein wird ohne die Person. Der ukrainische Regisseur Stas Schirkow in Berlin, so die Süddeutsche, ist überzeugt, dass der Krieg näher kommen wird, wenn der Westen die Ukraine nicht stärker unterstützt. Stas Schirkow sagte, Westeuropa verliert langsam aus eigenem Verschulden die Möglichkeit, diesen Krieg in Entfernung von seinen eigenen Grenzen zu stoppen. Da wollen wir jetzt aber doch harmonisch ausklingen. Wie oft schnurren Sie nun? Das ist die noch offene Frage nach unseren lieben Kätzchen. Ein realistischer Durchschnittswert könnte sein, dass eine Katze 5-mal am Tag insgesamt 1 Stunde schnurrt, antwortete Heiko Werning in der Taz und errechnete bei einem Alter von 15 Jahren 5.475 Stunden lang. Da möchte man gleich zufrieden mitschnurren. Zufrieden und friedlich.
Die Kulturpresseschau von Klaus Bukatzky in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.